Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Viva Pitch Podcast hier auf meinsportpodcast.de und auf Sport 1 mit mir, mit Malte Asmus und mit Pit Gottschalk, dem Chefredakteur von Sport 1. Hallo Pit.
Moin. Und alle werden sich wahrscheinlich wundern, dass meine Stimme diesmal so klar und deutlich ist, weil ich jetzt in meinem eigenen Tonstudio bin in Hamburg, weil ich ein paar Tage frei habe. Und natürlich, damit mich Malte besser versteht, was er sowieso tut, weil er in Hamburg lebt, aber auch einen besseren Klang in meiner Stimme dann verspürt.
Das macht das Ganze noch angenehmer, mit dir zu sprechen.
Naja, auf jeden Fall kommen meine Worte diesmal an und du hast keine Ausreden, dass die Leitung gerade so schlecht sei.
Das stimmt, ich kann mich nicht auf Verständnisprobleme dann zumindest akustischer Natur drauf rausreden. Bevor wir einsteigen, wir brauchen ja auch immer eine Überschrift für unsere Podcasts, die wir hier fabrizieren. Du hast ja heute in deinem Newsletter, im Fever Pitch Newsletter geschrieben, dass eine gute Überschrift, was die ausmachen kann und dass die natürlich dafür sorgt, dass möglichst viele Artikel lesen oder eben auch Podcasts hören. Und du gibst ja auch regelmäßig Fortbildungskurse. Vielleicht kannst du mir eine kleine Fortbildung geben.
Ja, vielleicht lasse ich es aber auch offen, weil darum geht es manchmal bei einer Überschrift auch, dass man reinzieht in den Content, damit man noch einen Grund hat, weiterzulesen und nicht nur die Überschriften.
Da müssen wir mal gucken, was heute bei uns contentmäßig so abgeht. Aber darf man Namenswitze machen in Überschriften?
Ich würde auf keinen Fall Namenswitze machen. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß, dass die Kollegen von Bild das sehr, sehr gerne machen. Aber für seinen Namen kann man nichts. Deswegen beziehe ich mich mit einem Wortwitz, wenn er denn notwendig ist, in Überschriften immer auf die Sache und nicht auf die Namen. Also ich halte das immer für eine Hilfskonstruktion. Ich halte diese Kurse tatsächlich auch bei Axel Springer. Dann rede ich auch immer darüber, dass ich es nicht machen würde. Wenn aber der Chefredakteur oder in dem Fall der Sportchef meint, dass es geht, dann hat natürlich der jeweilige Chefredakteur oder Sportchef immer recht, weil er bestimmt ja das Blatt, wie es ausgerichtet wird. Aber wenn du mich so fragst, ich bin gegen Witze mit Namen.
Da gucken wir mal, ob wir heute um Witze mit den Namen Bobic, Gramotzes und vielleicht Verantwortlichen bei Bayern oder Dortmund drumherum kommen und gucken mal als allererstes an, was bei Eintracht Frankfurt in dieser Woche passiert ist. Nach knapp fünfjähriger Zusammenarbeit, da will Freddy Bobic ja am Saisonende sein Amt als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt aufgeben, den Club also verlassen, trotz aller Erfolge und auch Verdienste, die er da gesammelt hat. Und die sind auf jeden Fall unstrittig und werden auch von ehemaligen Kritikern mittlerweile wirklich anerkannt. Kritiker wie zum Beispiel Basti Red vom Fußball 2000 Eintracht Video Podcast, der hat da in der Sendung, in der aktuellen, nämlich extra nochmal betont, dass er ursprünglich nicht so ein großer Freund war. Ich habe den O-Ton mal vorliegen. Wir hören rein.
Ich war einer der größten Kritiker, als er kam. Das gebe ich zu. Aus Fankreisen in Stuttgart hat man die Horrorgeschichten gehört, so bla bla, dass er quasi in der Zusammenarbeit mit den Fans wirklich Problematiken da waren. Dann kam er hierher und hat uns alle, also ganz im Ernst, er hat uns alle das Maul gestopft und hat uns eines Besseren belehrt und hat unglaublich gute Arbeit geleistet. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte mir safe gewünscht, dass er bleibt.
Also in Frankfurt ist man traurig, dass Bobic geht. Hat dich überrascht, dass er jetzt sagt, dass er weg will?
Nein, überhaupt nicht. Seitdem das offenbar vorliegende Angebot von Hertha BSC öffentlich wurde, habe ich damit gerechnet, dass er sagt, 5 Jahre reichen. Seine Familie lebt in Berlin und ehrlich gesagt, manchmal sind auch Manager ganz menschlich. Wie soll man seiner Frau erklären, dass man in der ganzen Welt herumreisen und Zeit verbringen muss, um Geld zu verdienen, wenn in der eigenen Stadt der Big City Club auf einen wartet und renoviert werden müsste. Genau das hat ja Freddy Bobic mit Eintracht Frankfurt gemacht. Ja, heute steht wirklich Frankfurt fantastisch da. Wir erinnern uns aber vor 5 Jahren, Herbert Bruchhagens Zeit. Ich war ja davon geprägt, von einer Sparmaßnahme in die nächste zu kommen. Und da war nicht viel Euphorie, weil keine Fantasie vorhanden. Und dann kam Freddy Bobic und hat eine Truppe zusammengestellt. Ich weiß noch ganz genau, wie er zu mir dann sagte, alle werfen mir vor, ich werde eine Multikulti-Truppe zusammengestellt, aber ich weiß genau, was ich tue. Diese Puzzleteile fügen sich zusammen und er hatte recht behalten. Wir kennen die Erfolgsgeschichte unter Niko Kovac mit dem Gewinn des DFB-Pokals, mit dem Siegeszug durch die Europa League fast bis ins Finale gekommen. Also das trägt alles seine Handschrift. Er hat da eine Qualität hineingebracht, um die man Eintracht Frankfurt wirklich beneidet. Also Schalke, HSV, die sehen schon, was Bobic da geleistet hat. Und deswegen ist wahrscheinlich die Begehrlichkeit auch bei Hertha BSC so groß geworden, dass man endlich da jemanden hat, der diese Prez-Zeit beendet und etwas dort einflößt, was ich mit Siegermentalität meine. Ja? Mhm. Also was heißt denn Siegermentalität? Ich hatte Freddy Bobic besucht vor im Halbfinale, glaube ich, war es, beim Auswärtsspiel Schalke 04. Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt war in Essen untergebracht und natürlich, ich habe damals bei der WAZ gearbeitet, war klar, Schalke wird das schaffen und an Frankfurt vorbei weiter Richtung DFB-Pokalsieg ziehen. Und Friedrich saß ganz lässig da und sagte dann, das haben wir schon so oft gehört, dass wir quasi nur eine Zwischenstation sind. Und dann haben wir alle überrascht, weil wir so eine unglaubliche Qualität und so einen Biss in der Truppe haben. Und so kam es dann auch. Frankfurt gewann auf Schalke und am Ende der Saison besiegte man sogar den FC Bayern im Finale, dieses historische Spiel, um den DFB-Pokal nach Frankfurt zu holen. Also das ist eben Bobic, der bringt da was mit und einen Blick, ja, von Niko Kovac. Also er ging, dachten alle, jetzt fehlt der Baumeister der Mannschaft. Nein, dann kam eben Adi Hütter und er hat nochmal eine neue Qualität, eine neue Stufe dann mit dieser Mannschaft erreicht. Das alles trägt die Handschrift von Freddy Bobic, wenn man eben davon spricht, welchen Anteil hat er denn an Erfolg? Ja, einen ganz maßgeblichen. Ich glaube, er kann sich die Jobs aussuchen. Er könnte beim DFB sofort anheuern, wenn man mal irgendwann einen Nachfolger von Oliver Bierhoff sucht oder eben bei Hertha BSC die großen Träume des Investors wahrzumachen. Das ist Freddy Bobic und die Zeit beim VfB Stuttgart, das war damals eine Herzensangelegenheit, ist längst vergessen. Seine Karriere wird geprägt von den Erfolgen bei Eintracht Frankfurt.
Also wahrscheinlich Hertha, obwohl er ja mal gesagt hat, ich möchte gar nicht da arbeiten, wo ich wohne. Also was du vorhin sagtest, er muss seiner Familie das ja irgendwann dann auch mal erklären, warum er immer woanders arbeitet. Er hat das zumindest ja mal öffentlich gesagt, oder war das so eine Schutzbehauptung?
Und während wir hier sprechen, ist ja immer noch nicht bestätigt, dass mit Hertha BSC was wird. Er hat ja nur gesagt, er wird Eintracht Frankfurt verlassen. Wir vermuten das jetzt alle mal, dass es so kommt. Ich glaube, Berlin ist so groß, dass man jetzt nicht von Heimat sprechen kann im Sinne von, da kennt jeder jeden, also der wird da schon seine Ruhe haben können, um da zu arbeiten. Ich glaube, so einen Satz sagt man auch manchmal, um ein bisschen Ruhe zu haben in der Diskussion. Wenn es hart auf hart kommt, überlegt man sich das, wägt Vor- und Nachteile ab und wenn die Vorteile überwiegen, nehme ich da den Hauptstadtclub, sag mal, so fit zu machen, dass er zumindest im ersten Schritt vor Union Berlin liegt und im zweiten Schritt tatsächlich im oberen Drittel der Tabelle landet, dann ist das schon sehr reizvoll gegenüber den Nachteilen, die man hat, wenn man in der eigenen Stadt arbeitet.
Er war ja schon mal Nachfolger von Michael Preetz bei Hertha, damals als Stürmer. Das war eher so, 54 Bundesligaspiele, 8 Tore. Jetzt sind die Chancen besser, oder?
Also, ich habe ja jetzt alles dazu gesagt, dass die Voraussetzungen für ihn gut sind. Ja, ein Manager reizt ja aus den Ruinen etwas Neues aufzubauen. Wenn alles top läuft, ja, dann kann man ja schwer eigene Akzente setzen. Aber in dem Fall wird man sehr dankbar sein, dass er da ist. Und mit Carsten Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden, wird er schon einen guten Draht haben. Man kennt sich, man sieht sich schon aus der Vergangenheit, dass da ein Vertrauensverhältnis auch mal vorauszusetzen ist.
Bringen wir nochmal Basti Redd ins Spiel. Der hatte im Fußball 2000 Eintracht Videocast dann auch noch was gesagt zur Art, wie die ganze Geschichte überhaupt jetzt rauskam, dass Bobic gehen will. Die fand er ein bisschen unglücklich.
Eigentlich kann sowas noch ein bisschen irgendwie hinter verschlossenen Türen bleiben, weil du dann irgendwie auch die Zeit hast, mit jedem einzelnen Spieler zu sprechen. Ich glaube, Teile der Verantwortlichen werden es gewusst haben, aber ich glaube safe nicht die komplette Organisation Eintracht Frankfurt. Und da hast du natürlich eine Unruhe drin. Es geht um Vertragsverhandlungen, es geht um Spielerverpflichtungen und so weiter und so weiter. Natürlich stört das auch die Planung auf die neue Saison. Das ist maximal unglücklich, dass das jetzt rausgekommen ist.
Bringt das jetzt Unruhe bei Eintracht auch in die Mannschaft?
Es gibt keinen geeigneten Zeitpunkt, weil man kann selten so eine Top-Personalie geheim halten. Es wird immer stören. Selbst wenn es in der Sommerpause bekannt gegeben werden würde, würde man sagen, oh, warum hat er das nicht früher gesagt? Dann hätten wir uns darauf vorbereiten können und schon mit dem geeigneten Personal die neue Saison planen können. Also sobald man weiß, dass man es weiterziehen möchte, ist es gut, es zu sagen. Geheim halten kann man es selten, weil ja auch Nachfolger angesprochen werden. Das ploppt bei uns Journalisten bei irgendwem immer auf. Mhm. Also da muss ich Basti sagen, es gibt keinen geeigneten Zeitpunkt. Es wird immer Unruhe geben. Lieber jetzt als vielleicht im April, Mai, wenn jeder Punkt zählt. Also da muss man jetzt durch. Ne? Mhm. Also da gibt's keine großen Wahlmöglichkeiten.
Da muss man durch und dann nochmal Basti Redd, der da jetzt was sagt zur Nachfolge, zur möglichen Nachfolge.
Ich will einfach hier, glaube ich, nur nochmal herausstellen, dass das für die Eintracht trotzdem dramatisch ist, dass er geht. So leicht kannst du ihn nicht ersetzen. Wenn wir mal die Kandidaten durchgehen, da landest du nicht bei vielen. Also es gibt nicht viele, wo du sagst, okay, weil was Bobic hat, ist ein internationales Adressbuch. Das ist jemand, der mit Real Madrid locker verhandelt hat und dann hast du wirklich Kandidaten, die vielleicht vor 3-4 Jahren für die Eintracht noch geil gewesen wären, aus denen die Eintracht jetzt aber rausgewachsen ist. Ich denke da an Ruven Schröder zum Beispiel. Das wäre vielleicht jemand gewesen, wo man denkt, ach, guter Typ, gute Arbeit. Mittlerweile ist hoffentlich die Eintracht ein Verein, wo das eine Nummer zu klein ist und diese Nummer Bobic zu finden, ich glaube nicht, dass das so einfach wird.
Also schwierig. Wer ist frei? Wer könnte eventuell woanders abgeworben werden, der eben so ein Adressbuch hat oder auch ein Händchen einfach auch für Neuzugänge wie Bobic? Siehst du da irgendjemanden? Hast du irgendwie eine Empfehlung?
Also der heißeste Name, der gehandelt wird, ist momentan Jonas Beul vom Hamburger SV, wo man wirklich die Frage stellen muss, ist er denn schon geeignet? Ist er schon so weit, ein Spitzenteam wie Eintracht Frankfurt zu steuern? Er hat wunderbar gelernt bei Bayer Leverkusen, klar, hat sich in die Niederung der zweiten Liga bewegt, um dort nochmal back to the roots das Kernergeschäft eines schwierigen Clubs kennenzulernen. Aber bei Eintracht Frankfurt gehört ja ein bisschen mehr dazu, von der Kommunikation über diplomatischem Geschick, was man alles einbringen kann. Also große Herausforderung, stimmt schon, was Basti sagt. Einerseits. Andererseits, auf Freddy Bobic war jetzt und seine Kritik bestätigt das ja, in einer Verfassung, dass er sagt, da kommt der perfekte Manager dazu, der muss sich auch durchbeißen. Und ich weiß halt nicht, ob Jonas Beul tatsächlich die Beißqualitäten hat, wie eben Freddy Bobic. Ja? Also fängt schon damit an, dass Freddy Bobic als ehemaliger Europameister auch viel Sachverstand als Nationalspieler mitbringt, was dich ja manchmal bei Kritik auch erhaben macht über alle Kritiker, weil man sagt, also ich weiß, was da draußen auf dem Rasen passiert, so hoch hat Bolt ja nicht gespielt. Also da gibt es einige Kriterien. Letztlich müssen dann die Vereinsverantwortlichen überzeugt sein, dass jemand diese Arbeit fortsetzen kann, dass da Dellen passiert. Ehrlich gesagt, auch bei Freddy Bobic sind ein paar Dellen in diesen 5 Jahren bei Eintracht Frankfurt passiert. Die gehören damit dazu. Ja, die Frage ist immer, wie heftig werden die Einschläge? Bobic hat sie gut überstanden, hat die Zeit von Bruchhagen vergessen gemacht und jetzt muss der neue ran. Absolute Spitzenleute, also die auch was an Titeln vorzuweisen haben, sind halt gerade nicht auf dem Markt. Mhm. Da muss man auch schauen, was ist möglich. Der größte Fehler, den man machen könnte, ist, wie unsere Gremien machen das, wir verteilen das von mehreren Schultern. Nein, das muss schon eine einzelne Person sein, die Dinge vorantreibt. Und das war Freddy Bobic. Insofern hat Basti schon recht.
Christoph Spiecher vielleicht. Young Boys Bern aktuell leistet da super Arbeit, kann auch mit Adi Hütter, hat mit dem ja zusammen 2018 nach 32 Jahren den Meistertitel wieder nach Bern geholt. Und hat Eintracht-Erfahrung, also Stallgeruch, der ja auch manchmal in diesen Positionen nicht so ganz unwichtig ist, der wird auch natürlich noch gehandelt. Und Basti Red hat noch einen Vorschlag. Ich glaube, da wären wir beide jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, aber vielleicht du ja doch. Hören wir nochmal rein.
Ich würde auch nochmal einen kompletten Out-of-the-Box-Typen Bastian Schweinsteiger mit reinschmeißen, der eventuell vielleicht Zeit hat und auch ein internationales Adressbuch.
Na, was sagst du zu Schweini?
Also überrascht mich jetzt tatsächlich, ja. Also einen Novizen reinzubringen, der sich erstmal hochdienen muss, halte ich für heikel. Einfach deswegen, weil du auf dem Level, wo Eintracht Frankfurt steht, dir keine Fehler leisten darfst, ja. Und für Experimente hast du gar nicht die Luft. Du musst schauen, dass der Kader halbwegs funktioniert, damit du möglichst lange eine Chance hast, in den europäischen Wettbewerb zu kommen. Basti schätze ich sehr, aber wir wissen alle nicht, ob er als Spieler, aber wir wissen auch nicht, ob er wirklich das Zeug zum Manager hat.
Es ging auch da, glaube ich, noch um eine Doppellösung, wo einer mit Finanzkompetenz und Management.
Den hast du doch sowieso da. Der Axel Hellmann wird da schon aufpassen, dass da rechts und links die Kasse funktioniert. Den hast du ja schon da. Aber es geht ja darum, dass jemand sportliche Entscheidungen trifft, die unumstößlich sind. Und dann gehst du einen Schritt weiter, dann muss ja der Vertrag ausgehandelt werden. Dann musst du, also das geht ja in die Verästelung hinein. Wenn du einem Spieler mehr Geld gibst und der andere erfährt davon, will er auch mehr Geld haben, du musst die Berater da entsprechend genau sortieren, wo gehört wer hin. Also es ist nicht so einfach wie beim Managerspiel an der Playstation, sondern da musst halt schon schauen, dass du in diesem zwischenmenschlichen Bereich genau abwächst, wie du die Mannschaft zusammenstellst. Ja. Und das ist schon ein großer Vorteil, wenn du auf dem Rasen gestanden hast, also wie Basti und noch mehr natürlich Basti, wie Bobic und noch mehr Basti Schweinsteiger, aber das alleine reicht halt auch nicht.
Also mal gucken, was in Frankfurt da dann noch gemacht wird, welche Effekte man sich dann da von einem neuen Mann dann noch verspricht, wie man da vor allen Dingen holt. Und Effekte verspricht man sich auch auf Schalke mit dem mittlerweile fünften Trainer in dieser Saison. Ich hätte mir ja irgendwie gewünscht, dass dieser fünfte Trainer Peter Neururer wird.
Also ich hatte gestern eine Clubhouse-Diskussion, wo er auch zugeschaltet war. Wir haben über Schalke geredet, 1,5 Stunden lang, glaube ich. Und er macht ja kein Geheimnis daraus, dass er aktuell dem Verein gerne helfen würde. Es muss natürlich das Umfeld stimmen und auch für ihn sein. Man hat sich jetzt für Gramozis entschieden, weil Gramozis Zweitliga-Erfahrung hat und in 1,5 Jahren helfen soll, die Mannschaft fit zu machen für den Wiederaufstieg. Er hält das für zu früh. Er wäre gern der Prellbock gewesen, um erstmal zumindest mal diese Bundesliga-Saison mit Anstand abzuschließen. Mhm. Alles ganz schwierig. Ich glaube, wenn man Peter Neururer gewollt hätte, hätte man ihn schon längst angesprochen und etabliert. Aber man weiß ja nicht, ob es nicht noch einen sechsten Trainer auf Schalke geben wird in dieser Saison.
Wer
weiß es schon. In diesem Chaos-Club ist ja nun einiges möglich.
Jetzt ist erstmal der fünfte da und der ist ja auch nicht zum ersten Mal angesprochen worden. Den hat man ja jetzt mittlerweile zum dritten Mal kontaktiert. Nach den ersten beiden Malen, da wurde die Lösung Gramozis dann immer noch wieder verworfen. Da hatte man zum Beispiel dann lieber Manuel Baum geholt. Jetzt beim dritten Mal hat es geklappt, aber da ist ja auch mit Peter Knebel momentan jetzt ein anderer Verantwortlicher dran. Der hat ihn auf jeden Fall geholt. Und auf die Frage auf der Pressekonferenz, warum Gramozis sich das nochmal antut, nachdem er schon zweimal abgeblitzt war, hat er das hier gesagt.
Ja, weil ich Lust darauf habe. Es ist kein normaler Verein, es ist keine normale Aufgabe. Ich weiß natürlich auch, worauf ich mich einlasse, aber ich bin voller Überzeugung.
Ja, voller Überzeugung geht er diese Aufgabe an. Und warum hat Knebel diese Lösung gewählt?
Weil es die beste ist. Ich glaube, dass Dimitrios Gramozis der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Ist er das?
Die beste Lösung, die man sich leisten konnte, muss man ja hinterher schieben. Also Gramozis kann ja gar nicht Nein sagen. Er ist ein junger Trainer, der bisher eine Profistation hatte, nämlich bei Darmstadt 98 und auf dem Markt war, weil er arbeitslos war. Er hatte, glaube ich, sich verspekuliert, als er aufhörte dort. Ja. Mhm. Und jetzt kommt so ein Riesenverein und sagt ihm, du bist genau der Trainer, der bodenständig ist und das Beste aus seiner Truppe rausholen kann, der zu uns kommen sollte. Da sagst du nicht Nein. Und wenn sie es beim fünften Mal gefragt hätten, also das gehört mit dazu. Und Schalke kriegt ja jetzt auch nicht jeden Trainer in der Situation, die man haben möchte. Ne? Also ist ja nicht so, dass die besten Trainer der Welt alle stehen und liegen lassen, um zu Fuß nach Gelsenkirchen zu laufen, da anzufangen. So ist es ja nun auch nicht. Mhm. Gramozis, geboren in Wuppertal, damit aus dem Dunstkreis des FC Schalke. Also das macht schon alles Sinn, dass er da hingeht. Er kann jetzt die Mannschaft kennenlernen, kann auch aussortieren, kann auch Versprechen abgeben, wenn man in die neue Saison gehen will. Aber ab jetzt laufen ja längst die Planungen für die zweite Liga, damit man sich nächstes Jahr nicht blamiert, sondern womöglich sogar um den Wiederaufstieg mitspielt. Wie schwierig das wird, hat man beim Hamburger SV gesehen. Mhm. Da probiert man jetzt im dritten Jahr und es sieht wieder so aus, jetzt auf Platz 4, dass es daraus nichts wird. Wer weiß das schon, aber ein Selbstläufer, der große FC Schalke, kehrt wieder mit wenigen Fahren zurück ins Oberhaus. So einfach ist das nicht. Es ist nur ganz wenigen Vereinen gelungen, den Mönchengladbacher jedes Mal immer nur eine Warteschleife in der zweiten Liga. Aber andere Vereine haben ein bisschen mehr gebraucht. Und es könnte durchaus sein, dass auch der FC Schalke dazu gehört. Vielleicht tut es dem Verein auch ganz gut. Man sieht es auch beim HSV. Das Gehaltsniveau ist doch dramatisch nach unten gegangen. Jetzt muss man schauen, dass man mit der Qualität dann auch wieder nach oben kommt. Und so wird es dem FC Schalke nächste Saison auch gehen.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, wenn da nicht doch noch ein sechster Mann kommt, rechnest du damit, dass tatsächlich dann auch in dieser Saison bzw. am Saisonende man dann auch feststellen könnte, wenn es jetzt ergebnistechnisch nicht nennenswert nach oben geht, ich meine, das Niveau ist ja sehr gering, von dem es sich verbessern müsste aktuell, dass da dann auch nochmal wieder gesagt wird, okay, nee, dann lassen wir die zweite Liga vielleicht doch lieber jemand anderen machen?
Also dann müsste man alle Verantwortlichen teeren und federn, weil man hat Gramozis mit einem 1,5-Jahres-Vertrag ausgestattet, also bis Mitte 2022. Das heißt, wenn man ihn schasst, müsste man ihn auch wieder ein Jahr durchbezahlen. Dann muss man sich auch eingestehen, dass man den Kandidaten nicht genug durchleuchtet hat. Also das wäre wirklich ein Offenbarungseid in der gesamten Führungsriege selbst. Dann müssten ja wirklich alle zurücktreten. Also ich glaube, man will den Weg schon gemeinsam gehen, wenn nicht teeren und federn.
Wobei 1,5 Jahre Vertrag für Schalke ja schon recht konservativ ist.
Stimmt, ja. aber mehr geht halt auch nicht. Man kann doch jetzt nur noch auf Sicht fahren beim FC Schalke.
Nee, alles andere wäre wirklich extrem fahrlässig. Aber wir sind gespannt. Am Wochenende geht es dann ja auch schon in der Bundesliga dann für Schalke weiter, beziehungsweise am Freitagabend ja sogar schon gegen Mainz 05. Also das ist zumindest tabellarisch, auch wenn es nicht punktetechnisch auf einem Niveau ist, doch so ungefähr die gleiche Ecke, nämlich Abstiegskampf pur. Was kann denn von den Schalkern jetzt noch kommen? Kann da so eine Trendwende jetzt durch den fünften Trainer kommen? Oder sagen die Spieler irgendwann auch mal, ach Leute, ist doch völlig egal, wen ihr uns hier vorsetzt. Irgendwie glauben wir gar nichts mehr.
Das Schlimmste, was doch passieren kann, ist, dass die Schalke, dass sie jetzt gewinnen und meinen, sie würden wieder das Feld von hinten aufräumen. Aber wo sollen die Siege denn jetzt herkommen, um aus dem Keller rauszukommen? Also was löst bei dieser oder müsste aus dieser Mannschaft heraus passieren, dass die jedes zweite Spiel gewinnen? Also das halte ich hier für ausgeschlossen. Vielleicht gewinnt man mal 1-2 in Folge, aber dann wird es doch keine Siegesserie von 6-7 Spielen geben. Also ich halte das für realitätsfern. Also gewinnen hätte man schon viel früher, ne? Und zwar gegen Mannschaften, die genauso unten im Keller sind, und hat man es nicht geschafft. Ich erinnere nur an die Niederlage gegen Bielefeld. Also gegen wen will man gewinnen, wenn nicht gegen Aufsteiger wie Arminia Bielefeld? Hat man auch nicht geschafft. Also ich halte das für realitätsfern, auch nur daran zu glauben, dass man die Wende noch schafft. Wenn das Wunder passiert, um Gottes Willen, ich bin der Erste, der hier im Podcast sagt, ich habe keine Ahnung vom Fußball, wenn das noch gelingen sollte, dann schreibt die Bundesliga wahrscheinlich eines ihrer schönsten Kapitel.
Dann hätten wir auch eine super Überschrift.
Ja, ganz schön bissig.
Lass uns das Tabellenende verlassen, lass uns an die Spitze gehen, beziehungsweise zu einem Verein an die Spitze und zu einem, der ein bisschen hinter der Spitze momentan ist. Bayern München gegen Borussia Dortmund, das große Spiel am Wochenende. Man beschreibt es gerne, oder viele Kollegen beschreiben es gerne, als deutschen Klassiko. Ich habe hier, glaube ich, mit Alex Steudel schon mal drüber diskutiert, dass ich diese Formulierung, ich mag die nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach schon zu alt bin und für mich Klassiker im deutschen Fußball einfach noch was ganz anderes ist. Das ist mir alles viel zu neumodisch. Das ist ein neuer Klassiko.
Ja, also ob neumodisch oder nicht, ich finde, es passt einfach nicht. Also so ein bisschen anzulehnen an die La Liga in Spanien mit den Begrifflichkeiten. Also es ist ein Spitzenspiel der Bundesliga, ist doch gar keine Frage, und spannend hoffentlich auch. Dann reicht es für mich schon an Superlativen. Also ich bin auch nicht da besonders heiß auf diesen Begriff. Ja. Viel mehr interessiert mich doch, kann Borussia Dortmund die gute Leistung fortsetzen? Bringt auch der Sieg im DFB-Pokal so viel Schwung mit, dass es diesmal gegen Bayern reicht? Man weiß ja, gegen Bayern hat man schon deftige Niederlagen kassiert in letzter Zeit. Also da gibt's viele Fragen, die man beantworten müsste. Und wie dann das Etikett heißt, das da drauf geklebt wird, ist mir ziemlich wurscht. Klassiko, da war jemand besonders pfiffig, aber passend wäre das nicht für mich.
Hansi Flick noch ungeschlagen gegen Borussia Dortmund, aber der hat ja sowieso gegen relativ wenige Mannschaften bisher verloren als Bayern-Trainer. Aber wenn wir nochmal auf die Bilanz der Dortmunder in den letzten Wochen gucken, du hast gesagt, es hat sich alles wieder stabilisiert. Jetzt ja auch mit dem DFB-Pokal gegen Gladbach, ein Spiel, was wichtig war, um eben auch noch so eine Titelchance-Option in dieser Saison zu haben. In der Bundesliga wird es mit dem Titel ja nichts, da will man ja in die Champions League, und da wäre natürlich ein Sieg gegen Bayern schon absolut Gold wert und würde natürlich auch oben an der Tabellenspitze dann wieder Spannung bringen. Aber gegen Schalke 4-0 gewonnen, gegen Bielefeld 3-0 gewonnen, dann Gladbach ebenfalls 0-0 geschlagen. Also zumindest scheint die Abwehr bei Borussia Dortmund wieder sicherer zu stehen. Oder würdest du auch sagen, drei Mannschaften, die ich da eben aufgezählt habe, die ja alle jetzt nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen, sind jetzt auch nicht unbedingt der Gradmesser?
Also eine Mannschaft wie Borussia Dortmund braucht Platz, um mit Haaland und Co. so richtig Schwung zu holen und den Gegner niederzurennen. Das ist gegen Gladbach wirklich fantastisch gelungen. Das wird vielleicht auch gegen Bayern München gelingen, weil Bayern München wird ja nicht den eigenen Kasten verriegeln, wie das schwächere Teams gegen Borussia Dortmund tun, außer Schalke natürlich, weil die meinen, sie wären ebenbürtig. Also ich halte diesmal tatsächlich für den Spielausgang für völlig offen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Trainer Edin Terzic sich da was ausdenkt und vielleicht etwas klüger agiert gegen Bayern München, als es sein Vorgänger Lucien Favre in den meisten Fällen getan hat.
Also auf jeden Fall nicht so vorsichtig.
Ja. Weiß man nicht. Also mit Vorsicht ist ja so ein blöder Begriff. Es kann ja sehr klug sein, wenn man erstmal abwartet und dann Nadelstiche setzt. Ja, also in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen.
Also sind wir gespannt auf das Spiel, was natürlich am Sonntag dann sicherlich auch großes Thema im Doppelpass sein wird.
Genau, ne? Also da wird Dieter Hoeneß zu Gast sein, der Bruder von Uli Hoeneß, um dann mal mit der Weisheit seines Alters da eine gute Einschätzung abzugeben.
Also spannendes Thema. Im Doppelpass am Sonntag dann um 11 Uhr auf Sport 1. Gladbach gegen Leverkusen, das Duell der, ja, wie soll man es denn sagen, Not gegen Elend, würde man wahrscheinlich bei Mainz gegen also Schalke sagen,
noch auf höherem Niveau. Weg und die sind, Not gegen Elend ist Abstiegskampf.
Ja, eben deshalb
sage ich ja. Das sind die verpassten Kronprinzen, die vernachlässigten Kronprinzen der Liga. Ja, also die beiden Mannschaften, von denen wir ja während der Saison schon mal gesagt haben, die können Bayern gefährlich werden oder ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Meisterschaft geht. Da haben die jetzt enttäuscht. Sie haben dumme Niederlagen einstecken müssen, das kann man auch nicht anders sagen. Aber explizit stellen sich zwei Fragen. Erstens, wird die Rückendeckung für Peter Bosch unendlich sein oder gerät er womöglich in Gefahr? Nach Rudi Völler ja nicht. Ja. Insofern wäre das erstmal geklärt. Und die zweite Frage ist natürlich, Marco Rose, wird die Wut auf ihn und die Kritik an ihm aus dem Umfeld so groß werden, dass Manager Max Eberl nicht mehr dagegen halten kann? Kann eine spannende Frage werden, wenn er dieses Derby gewinnt, und das ist letzten Endes ja auch sowas wie ein Derby, dann kann er sich erstmal für Entlastung dann sorgen. Aber das wird eben eine spannende Frage sein, die es zu beantworten gilt.
Und vielleicht werden Teile der Antworten dann schon im Doppelpass am Sonntag gegeben, aber bestimmt dann vielleicht im Laufe der nächsten Woche dann im Fever Pitch Newsletter, wenn ihr ihn abonniert. 6.10 Uhr flattert er dann morgens in euer E-Mail-Postfach newsletter.pitgottschalk.de, wenn ihr ihn noch nicht habt. Und diskutiert wird das Ganze natürlich auch bei uns dann wieder im Fever Pitch Podcast. Nächsten Donnerstag zeichnen wir die nächste Folge auf. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid und dass wir beiden dann in alter Frische dann auch wieder vor den Mikrofonen sitzen. Pit, gute Woche, vor allen Dingen Gesundheit und bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao, Malte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen, aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen, denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.